In diesem Jahr 2008 blickt ja die ganze Welt nach China. Seit bekannt ist, dass Familie Regitz umziehen wird. Und ganz nebenbei sind natürlich auch noch Olympische Spiele in diesem Jahr gewesen, 2008. Und die Paralympischen Spiele sind jetzt gerade im Moment am Laufen. Und die erste Silbermedaille für Deutschland wurde bereits erreicht durch eine Sportschützin. Wir sind stolz. Wir sind stolz auf unsere Athleten. Absolut fantastisch. Also China steht dann wirklich im Mittelpunkt in diesen Tagen. Aber nun, ich habe recht wenig vernommen über die Christen in diesem Land. Gut, sie bilden eine Minderheit. Bei 1,3 Milliarden Menschen sind es nur 40 bis 80 Millionen, die überzeugt ihr Leben Jesus anvertraut haben mit dem Leben. Also wirklich eine Minderheit. Aber trotzdem, dass es überhaupt Christen gibt in diesem Land, ist ja nun wirklich ein Wunder. Unvorstellbar bis noch vor wenigen Jahren. Denn 1949, durch den Beginn des Kommunismus, war praktisch alles drauf und dran gesetzt, den Christen und anderen religiösen Minderheiten das Wasser abzugraben. Es war unmöglich, als Christ seinen Glauben zu leben. Das sollte verboten werden. In diesem Jahr 1949 wurden allein 637 Missionare der China-Inlandmission ausgewiesen. Während der Kulturrevolution zwischen den Jahren 66 und 79 sollte jede Religionsausübung verhindert werden. Also auch die große registrierte Staatskirche, die drei Selbstgemeinden, wurden verboten in dieser Zeit. Die ganze christliche Literatur sollte systematisch zerstört werden. Und dann 79 starb dann Mao Zedong, sein Nachfolger, Deng Xiaoping hat das Ganze ein bisschen lockerer gesehen, auf jeden Fall die Staatskirche wieder zugelassen und hat sich auch gegenüber den kleinen Hausgemeinden etwas gemäßigter verhalten. Diese Hausgemeinden sind immer noch nicht registriert, aber es gibt so Netzwerkverbindungen und die Leiter von diesen Netzwerken gehen davon aus, dass jeden Tag in China 10.000 Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen. Jeden Tag. 10.000 Menschen. Was für eine gewaltige Zahl. Unvorstellbar in einem Land, das bis vor kurzem verschlossen war. Am Freitag hat mich die Meldung erreicht aus einem ganz anderen Teil der Erde, aus dem Iran. Iran ist ja völlig islamischer Staat. Im letzten halben Jahr hat sich die Zahl der Hausgemeinden im Iran verdoppelt. Unvorstellbar. Auch dort strömt den Christen ein scharfer Wind ins Gesicht. Und die Gemeinden verdoppeln sich. Wie kann das sein? Was spielt sich da ab, dass gerade unter Druck stehende Gemeinden auf einmal aufblühen, in einem ungekannten Maß wachsen? Da muss doch was dahinter stecken, eine Energie, eine Kraft, einen unbegrenzten Einfluss Gottes. Auf diesem Hintergrund betrachten wir mal den Predigttext von diesem Sonntag heute, Apostelgeschichte 8, 1 bis 25. Ich möchte es Ihnen vorlesen nach der recht leicht verständlichen Wiedergabe der Hoffnung für alle. Sie können es gerne mitlesen auf Ihrem Infoblatt oder auch hier vorne an der Leinwand ist es gut zu erkennen. Da geht es folgendermaßen los. Saulus war mit der Steinigung des Stephanus, das war einer von den Christen, einverstanden. Noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen in die Landbezirke Judäas und Samariens. Stephanus wurde von einigen frommen Männern begraben, die für ihn Totenklage hielten. Saulus aber setzte alles daran, die Gemeinde Jesu auszurotten. Er schleppte Männer und Frauen aus ihren Häusern und ließ sie ins Gefängnis werfen. Doch die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündigten überall die Worte und Taten Jesu. Einer von ihnen war Philippus. Er kam in die Stadt Samaria und sprach dort von Christus. Die Einwohner hörten ihm bereitwillig zu und sahen die Wunder, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben und ließen mit lautem Geschrei von ihren Opfern ab. Ebenso heilte Philippus viele Menschen, die gelähmt waren und andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in Samaria. In Samaria lebte auch Simon, ein Mann, der seit vielen Jahren Zauberei getrieben und durch seine Künste viele in Erstaunen versetzt hatte. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein. Alle Leute, die seine Zauberei miterlebt hatten, waren seine begeisterten Anhänger und sagten, in diesem Mann wirkt Gottes Kraft. Sie standen ganz in seinem Bann, weil er sie jahrelang mit seinen Zauberkünsten beeinflusst hatte. Aber nun glaubten viele an die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt und von Jesus Christus, wie Philippus es ihnen verkündet hatte. Männer und Frauen ließen sich taufen, unter ihnen auch der Zauberer Simon. Nach seiner Taufe begleitete er Philippus überall hin und sah dabei voller Staunen die großen Zeichen und Wunder, die geschahen. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samaria Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen nach Samaria und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Geist, Heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen, obwohl sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden waren. Als ihnen aber die Apostel die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Simon hatte gesehen, dass den Gläubigen der Heilige Geist gegeben wurde, als die Apostel ihnen die Hände auflegten. Da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, verhelft auch mir dazu, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommen kann. Doch Petrus wies ihn zurecht. Fahr zur Hölle mit deinem Geld. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geschenk kaufen kann? Für dich gibt es Gottes Gaben nicht, denn du bist ihm gegenüber nicht aufrichtig. Bereu deine Bosheit und kehr um zu Gott. Bitte ihn, dass er dir diese abscheulichen Gedanken vergibt. Denn ich sehe, dass du voller Gift und Galle bist. Du bist in deiner Schuld gefangen. Da rief Simon erschrocken, betet für mich, damit mir erspart bleibt, was ihr mir angedroht habt. Nachdem sie in Samaria gepredigt hatten, dass Jesus der Herr ist, kehrten Petrus und Johannes nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie auch in vielen Dörfern Samariens die rettende Botschaft von Jesus. Soweit unser Predigttext für diesen Sonntag. Es ist festzustellen, dass der Teufel, der Gegner Gottes, der Gegner der Gemeinde schon zu allen Zeiten, schon immer versucht hat, die christliche Gemeinde zu zerstören, sie auszulöschen. Und durch offensichtliche Verfolgung kann das geschehen, wie es hier in diesem Fall durchgeführt wurde. Verfolgungswelle gegen die Gemeinde. Aber es kann auch durch interne Probleme geschehen, die auf einmal so unüberwindbar groß erscheinen, dass eine Trennung der Gläubigen der einzige Ausweg zu sein scheint. Das heißt aber auch, dass der Teufel sehr wohl geschnallt hat, dass die Gemeinschaft von Christen, die ihren Glauben und die für ihn den Glauben wirklich leben wollen, sehr gefährlich sind. Die Gemeinschaft ist für ihn praktisch das Gefährlichste überhaupt. Und er weiß genau, dass Solo-Christen, also Christen, die sich nicht auf eine Gemeinde festlegen wollen, für ihn kein Problem darstellen. Die hat er eh ganz gut unter der Regentschaft. Aber die Gemeinden sind es, die er zerstören möchte. Wenn Jesus sagt, dass die Christen an ihrer Liebe zueinander zu erkennen sind, ist genau das die stärkste Möglichkeit, dass Menschen mit Jesus bekannt werden können. Und darin, genau an dieser Stelle, versucht der Teufel einzuhaken und das zu verhindern. Gemeinschaft unter Christen zu zerstören. In dieser Situation hier wird die Hinrichtung von Stephanus, dem Gemeindediakon, zum Anlass genommen, die Aggressionen der jüdischen Führung gegen die gesamte christliche Gemeinde in Jerusalem zu richten. Ja, denn wenn Stephanus schuldig war, dann sind's die anderen ja wohl auch, oder? Die sind ja schließlich im gleichen Verein. So werden jetzt die gemeinsamen Veranstaltungen der Christen aufgelöst. Und selbst in die Hauskreise dringen die Gegner hinein und verschleppen die Christen in Gefängnisse. Und besonders dieser junge jüdische Gelehrte mit dem Namen Saulus hat sich hier sehr engagiert hervorgetan. Viele Christen sehen nun keinen Ausweg mehr, als Jerusalem, die Gemeinde, die Stadt zu verlassen Und irgendwo in der Provinz oder jenseits der Grenze, also außerhalb von dem Zugriff der Häscher, entrinnen zu können. Was bleibt ihnen denn auch jetzt anderes noch übrig? Während wir uns jetzt einige Jahrhunderte später empört darüber aufregen und vielleicht eine Menschenrechtsdiskussion entfachen wollen über diese Unverfrorenheit, da einfach sich über Rechte hinwegzusetzen, ist Gott schon längst dabei, ganz ungeniert diese feindliche Situation zu den eigenen Gunsten zu gebrauchen und zu verändern. Das macht Gott überhaupt nichts aus. Er verwendet es, er dreht das Ganze um. Er ist seinen Gegnern bis heute immer einen Schritt voraus. Wenn sie meinen, sie hätten eine Waffe gefunden gegen die Gemeinden, kommt Gott und sagt, ich bin schon längst da. Ich drehe das Ganze. Was auf den ersten Blick als ein erfolgreicher Schlag des Feindes gegen Gottes Gemeinde aussieht, ist aus Gottes Perspektive völlig anders dargestellt. Er sieht da riesige Chancen drin. Was seine Feinde als Verfolgung und Zerstreuung geplant haben, entpuppt sich in Wirklichkeit als ein Vorgang des Aussäens. Das Mittel zur Multiplikation des christlichen Glaubens überhaupt. Aussäen. Saatgut wird zerstreut, auf die Erde geworfen. Und das spielt sich hier ab aus Gottes Perspektive. Gott benutzt also diese feindlichen Übergriffe, um seine Leute aus der Ghettoisierung in Jerusalem herauszuführen. Sie sollen nicht mehr in so einer künstlichen Blase leben, so in einer Bubble. Alle für sich schön untereinander, oh, alle fühlen sich wohl und da passiert überhaupt nichts Schlimmes dabei. Alle kennen sich und alle verstehen sich, alle lieben sich. Nicht mehr zusammen, gepresst, ausgestreut übers Land. Sie sollen nicht mehr länger warten, dass Gott selber immer wieder zur Gemeinde Leute hinzufügt. Sie sollen jetzt viel mehr rausgehen. An die Ecken und Enden dieser Erde. Alle Enden der Welt, haben wir es gesungen in dem Lied. Alle Enden der Welt, überall hin sollen diese Leute gehen. Oder im anderen Lied haben wir gesungen, kommt all ihr Völker, bringt ihm Anbetung, beugt euch vor dem ewigen Gott. Das war das Ziel Gottes jetzt. Und da benutzt er seine Gegner dazu, seinem Ziel näher zu kommen. Aber es ist sehr schwer, den Christen zu helfen, rauszugehen, wenn sie sich doch so wohlfühlen, wenn sie doch alles haben. Ist ja nichts fehlt. Irgendwie, also Sie kennen vielleicht diese Band Ich und Ich, irgendwie haben die das Lieblingslied der Christen vertont.
Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt.
Oh, Sie kannten die Melodie vielleicht nicht, aber den Text. So soll es sein, so kann es bleiben. Ah, oh, ist das schön, das passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt. Warum noch rausgehen? Wir haben es doch hier drin. Feuerbacher Straße 29. Alles hier vor Ort? Es geht doch so gut hier. Warum denn aufbrechen? Um eine neue Gemeinde zu gründen? Um zu überlegen, vielleicht ein größeres Gemeindehaus zu bauen mit mehr Platz? Warum denn? Bisher ging es doch auch so. Aber Gott hat sich Gemeinde so nicht vorgestellt. Gemeinde muss in Bewegung bleiben. Sie muss dorthin, wo Menschen ohne Jesus verloren gehen. Und wenn sie selber nicht draufkommen, dann zeigt ihnen Gott schon, wo es lang geht. Die Christen damals haben das tatsächlich verstanden. Ausdrücklich berichtet Lukas jetzt hier davon, dass die Zerstreuten, die also von den Feinden ausgehebelt worden waren, als sie zerstreuten, jetzt umherziehen, das Wort Gottes predigten. Sie sind aufgrund dieser Verfolgung, die ihnen widerfährt, nicht gelähmt, sondern geradezu angespornt und engagiert. Das sind Flüchtlinge. Aber die bejammern jetzt nicht in der Öffentlichkeit, was ihnen gerade zugestoßen war. Dass sie alles verlassen mussten. Da haben sich Tragödien abgespielt. Da wurden Familien auseinandergerissen. Da haben Leute ihr Hab und Gut verloren auf einmal. Da kam der Ehepartner nicht mit, weil der mit Jesus nichts anfangen wollte und konnte. Aber nicht das war das Thema dieser zerstreuten Christen. Sondern die reden darüber und erklären den Menschen, wie die Frieden mit Gott finden können. Sie verstehen sich als Samen, den Gott nun über ein Feld ausgestreut hat. Es sind nun nicht mehr die Apostel, die predigen. Die sind nach wie vor in Jerusalem. Es sind nun die gläubig gewordenen selber, die jetzt erzählen, was sie erlebt haben, was sie gesehen und gehört haben. Das geben sie weiter. Überall an den Ecken dieser Erde. Einer unter diesen Leuten ist der Philippus, der erst vor kurzem noch als Gemeindediakon für die Versorgung der griechisch-jüdischen Witwen eingesetzt wurde, was sich jetzt aber erledigt hat, nachdem die Gemeinde so nicht mehr bestand. Und jetzt beginnt er auf einmal in Samarien mit einer Missionstätigkeit. Samarien ist aus mehreren Gründen bemerkenswert, denn diese Gegend war für die Juden normalerweise völlig tabu. Dort lebte mit den Samaritern ein Volk Israels, die gehörten dazu bis zum Jahr 722. Die wurden dann von den Assyrern besiegt und weggeschleppt und andere Nationalitäten wurden hier in dieser Gegend angesiedelt und die haben sich nun vermischt untereinander. Und da kamen die reinen Juden, die noch da waren, überhaupt nicht mit klar und haben sich dann völlig distanziert von den Samaritern. Als dann noch diesen Samaritern, diesem Mischvolk untersagt wurde, im 4. Jahrhundert in Jerusalem einen Tempel zu bauen, also einen Gottestempel wieder aufzurichten, da war der Tischtuch völlig zerschnitten. Die haben dann einen separaten Konkurrenztempel aufgebaut auf dem Berg Garizim und dann war völlig zwischen Juden und Samaritern keinerlei Gemeinschaft, keinerlei Begegnung mehr. Da war wirklich tote Hose. Und dorthin geht Philippus. Ganz so wie Jesus auch. Der hat sich auch nicht an dieses Tabu gehalten, dass ein Jude nicht durch Samarien reisen sollte. Jesus war dort, hat keinerlei Probleme gehabt, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Und Philippus tut's genauso. Und Gott bestätigt den Einsatz von Philippus, bestätigt seine Predigten durch Wunder, dass Menschen geheilt werden konnten, dass dämonische Bindungen gebrochen worden sind und eine unfassbare Freude über diese Ereignisse sich ausgebreitet hat. Das war fantastisch, dass die Menschen gemerkt haben, Jesus, du bist der König, der Herr des Alls und auch unser Herr von uns Samaritern. Einer von diesen Neubekehrten ist Simon der Magier. Als Zauberer konnte er unter der samaritischen Bevölkerung sehr großen Einfluss ausüben und sich einer bemerkenswerten Anhängerschaft erfreuen. Als der nun diese Taten, diese Wunder von dem Diakon Philippus sieht, ist er fasziniert, voller Staunen und schließlich sogar von der Richtigkeit dieser Botschaft überzeugt. Er lässt sich taufen. Und an diesem Simon, dem Magier, können wir jetzt sehr fein und deutlich eine ganz besondere Spezies unter den Christen erkennen, die es auch heute noch gibt. Ich nenne diese Spezies mal Furnierchristen. Ja, Furnier kennen Sie vielleicht aus Ihren Möbelstücken daheim. Also Furnier ist ein ganz, ganz dünnes Holzblatt. Das verwendet man sehr gerne, um minderwertiges Holz, zum Beispiel Spanplatten, die ja praktisch nur aus Abfallholz hergestellt worden sind, zu veredeln, optisch zu veredeln. Wird dann schön draufgeleimt und jeder denkt, boah, das ist Teak, Eukalyptus oder was ganz Wertvolles. Aber es ist nur 0,5 Millimeter Furnier. Das macht aber Eindruck. Furnierte Bretter sehen richtig gut aus. Furnierte Möbelstücke sind kaum von echten zu unterscheiden. Also Massivholz. Aber Furnier sieht gut aus. Und erst wenn man mal genauer hinschaut oder einen Schreiner dann fragt oder selber mal so ein Brett anbohrt, dann erkennt man den Unterschied, die Qualität. Das wertvolle Holz ist nur in der Oberfläche 0,5 Millimeter. Alles andere ist unecht. So ist es bei diesem Simon. Er ist bei den Christen und als einer der ihren voll dabei in der Gemeinde. Und die Gemeinde freut sich natürlich jetzt, mit ihm, dem Simon, dem stadtbekannten Magier, so einen richtig dicken Fisch geangelt zu haben. Boah, wenn der mal bei einer Pro-Christ-Veranstaltung ein Zeugnis gibt und erzählt, boah, das ist ein Kracher. Simon, boah, damit kann man fast schon hausieren gehen, so bekannt ist er. Super, ja. Aber aufgrund der Gebete von Petrus und Johannes kommt dieser alte Simon immer deutlicher zum Vorschein. Die tiefere Wahrheit des Simons ans Licht. Da wird deutlich, dass sein Glaube nur Furnier ist. Oberflächlich, unecht, angepasst, optisch. Aber nicht in der Tiefe seiner Persönlichkeit verankert. Simon bietet nämlich den Aposteln jetzt Geld an, damit sie ihm diese Gabe vermitteln, ebenfalls den Heiligen Geist weitergeben zu können, herschenken zu können. Da merken wir, dass der Simon in seiner Einstellung völlig der Alte geblieben ist. Auf Geld aus, auf Einfluss aus, Macht, das ist sein Thema. Nur von christlichem Furnier überzogen. Und schon ist er in der Gemeinde voll drin. Aber wenn jemand Christ wird, und nicht nur Furnier, wenn jemand Christ wird, ist es nicht so, wie wenn man sich einen neuen Anzug kauft, aber der alte noch ganz okay ist, aber nur halt aus der Mode gekommen. Und jetzt sieht man den neuen Anzug einfach nur drüber, über die alten Klamotten. So geht's nicht. Aber so versuchen Furnier-Christen ihren Glauben an Jesus. Das Alte behalten, ja nichts hergeben, ja nichts verlieren, wenn ich zum Glauben komme. Und das Neue einfach nur obendrauf. Das alte Leben ohne Jesus war ja so schlecht nun auch nicht. Und Absicherungen zusätzlich sind ja immer gut. Aber so geht es im Glauben an Jesus nicht. Jesus verträgt sich nicht mit dem alten Lebensmuster, dem alten System. Die alten Bindungen müssen abgeschnitten werden. Esoterik unter christlichem Gewand geht nicht. Astrologie verträgt sich nicht mit Jesus. Die Bindung an den Gott des Geldes, Mammon, wie ihn die Bibel nennt, verträgt sich nicht mit dem Vertrauen an Jesus. Mein Herz kann nur einem gehören. Und der sagt mir dann, was ihm gefällt und was nicht. Simon will der Alte bleiben mit all seinem Einfluss und seiner Macht, seinem Wohlstand, seinem Ansehen. Jesus ist ihm schon wichtig, aber nicht in seiner Lebenszentrale, sondern nur als Furnier, um andere zu beeindrucken und nicht draußen stehen zu müssen. Für ihn ist der Heilige Geist Mittel zum Zweck, aber nicht derjenige, der das Kommando über sein Leben übernehmen soll. Er will vom Alten nicht loslassen. Und da spielt Jesus nicht mit. Petrus deckt Simons Irrtum schonungslos auf. Jesus ist nicht damit zufrieden, einfach nur Sahnehäubchen seines Lebens zu spielen. Einfach nur so eine Krönung obendrauf. Das ist nicht seine Rolle, die er sucht. So obendrauf meine religiösen Bedürfnisse auch noch irgendwie abzudecken, inneren Frieden zu schenken oder zu helfen, mit mir selber oder anderen besser klarzukommen. Jesus kommt nicht, um meine bisherigen Defizite auszufüllen oder meine Lebensqualität zu steigern, noch eins obendrauf. Sondern Jesus kommt mit dem Anspruch, dass ich alles loslasse, um ihn zu gewinnen. Ohne Wenn und Aber. Das kann meine Heimat kosten, wie damals bei den vertriebenen Christen. Das kann meinen Freundeskreis kosten, Das kann meine Familie kosten. Das kann, wie im Fall des Stephanus, sogar mein Leben kosten. Aber selbst wenn alles genommen wird, mein Leben wie ein Saatkorn in die Erde geworfen wird, um zu sterben, hat es sich dennoch gelohnt, sich ihm völlig hinzugeben. Was uns bei Jesus erwartet, ist jeden Preis wert. Dafür war Gott selber sogar bereit, den höchsten Preis zu bezahlen. Er hat Jesus losgelassen, ausgesät, wie ein Saatkorn hingeworfen, das sterben muss, um uns dafür zu bekommen. Das bist du Gott wert. Höchstpreis. Dann wird es doch dieser Gott niemals missbrauchen, was du ihm gegeben hast. Er wird doch dann dein Leben sorgsam und einfühlsam, gnädig führen und gestalten. Er will tatsächlich immer das Beste geben, aber gleichzeitig selber bestimmen, was das Beste für uns ist. Und da ist unsere Meinung nicht immer seine. Das kann manchmal auseinanderklaffen. Aber dazu will er uns ganz, nicht nur unsere Oberfläche für ein christliches Furnier. Du kannst staunen, was ihm an dir gelingt, was er alles aus dir macht, wenn du erst mal loslässt. Lass los. Er hält. Wir haben es gesungen ganz am Anfang. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Lasst uns beten. Jesus, als Menschen, die ihren eigenen Kopf haben, mit eigenen Vorstellungen und Plänen, tun wir uns sehr schwer, die Kontrolle und die Herrschaft über unser Leben in fremde Hände zu legen. Wir lassen uns nicht gerne führen. Wir möchten selber vorangehen. Wir tun uns schwer damit, jemanden Herr sein zu lassen über unser Leben und alles, was dazugehört. Aber das ist genau das, was du möchtest. Über unser Leben König sein, das Sagen haben, wo es lang geht, was passt und was nicht passt, was uns reich macht und was uns eher verarmt. Aber wir möchten dir das Kommando überlassen, weil wir wissen, dass du es selber besser machst, als wir es können. Weil wir wissen, dass du es selber besser weißt, als wir es wissen. Und besser hinkriegst, als wir es vermögen können. Wir möchten unser Leben in deine Hände legen, dass du es verwendest, wozu du es haben möchtest. Und wenn es als Saatkorn ist, es ist bei dir, in deinen Händen, am besten aufgehoben. Nimm du's. Alles. Zu deiner Ehre, Herr. Amen. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern,